Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 402. Ich begrüße Sie im neuen Jahr, aus dem neuen Jahr. 2014 heißt dieses Teil. Und ich hoffe, es wird gut werden. Ich hoffe, Sie bleiben alle gesund. Und wir hören uns Ende des Jahres genauso gesund und ein bisschen reicher an Erfahrung, nicht an Geld natürlich, und Lebenserfahrung und ein bisschen reicher an glücklichen Erlebnissen wieder. Jo, das war's erstmal. Jetzt hören wir mal, ob die Jungs auch schon da sind.
Ja, tolle Wünsche, muss ich schon sagen. Da hast du genau überlegt, was du da wünschst. Da war ja nichts Falsches dabei. Also ich begrüße alle, die uns zuhören. Die 400. Die war ja nun schon ein bisschen länger her, aber die gut überstanden haben. Manche sind wahrscheinlich noch dabei, die Reste davon zu hören. Und ja, die begrüße ich. Alle, die das Ding jetzt im Ohr haben, was wir hier machen. Also die den Ohrhörer im Ohr haben und eventuell auch aus dem Lautsprecher das Ganze empfangen wollen. Ich glaube, das neue Jahr 2014, das ist mir angenehmer als 2013. Ja, das war so ungerade irgendwie. Ich hoffe, jetzt wird alles gerade gemacht. Einiges muss auch gerade werden, glaube ich. Zum Beispiel meine Alarmanlage.
Bevor du weiter von deiner Alarmanlage redest, möchte ich auch alle ganz, ganz herzlich zu dieser Sendung begrüßen. Auch herzlich willkommen im neuen Jahr und den guten Wünschen von Wolfgang Rudolph möchte ich mich anschließen und hoffen, dass es allen, die uns zuhören und auch uns, auch Ende des Jahres mindestens genauso gut geht wie jetzt.
Es muss mal ein Wort gesagt werden, ein hartes und klares Wort. Da gab es Ende des vergangenen Jahres einige, die haben derart spinnernde Ideen in die Welt gesetzt und leider einige Kollegen, einige Journalistinnen und Journalisten, die diesen Mist so weiterverbreitet haben, vollkommen unreflektiert. Es geht um Drohnen. Also eigentlich sind das ja nun Kopter in irgendeiner Art. Drohnen kommen ja mehr oder weniger im Kriegseinsatz vor. Das ist ja die Sauerei, die da in den Himmel geschossen wird und da rumfliegt. Aber Amazon ist vorgeprescht und hat gesagt, in einem Film gezeigt, wir fliegen dahin, holen vom Fließband irgendeine Lieferung, irgendeine Sendung, packen die, fliegen aus der Halle raus und liefern das dann an unseren Endverbrauchern. Das ist ja alles gut und schön. Die Amis spinnen ja immer ein bisschen, das wissen wir ja. Die sind auch sehr zukunfts- und technikgläubig, ist ja auch in Ordnung. Und die haben viel, viel Land. Wenn ich aus irgendeiner Halle, die außerhalb einer großen Stadt ist, irgendein Paketchen zu einer Farm, einer Ranch, zu einem einsamen Gehöft oder sonst wo hinfliege, dann ist das gut. Viel besser, als würde ich da ein Auto hinschicken. Aber dann kam die Telekom, die hat nun gemeint, jetzt müssen wir natürlich auch zeigen, was wir alles können. Naja, das ist denn nicht eingefallen nach Amazon, sondern die haben schon daran gearbeitet. Und was dann passiert ist, naja, das ist ja derart dumm und derart unglaublich. Müssen wir mal ganz langsam anfangen. Die haben also eine MD-4 1000 genommen. Das ist ein Quadrocopter. Und damit geht das Elend schon mal los. Ein Quadrocopter, er mag so gut sein, wie er will, aber er hat eben nur 4 Rotoren. Und wenn einer ausfällt oder wenn ein Propeller kaputt geht oder wenn ein Treiber kaputt geht oder wenn irgendwo dem Ding ein Bit quer sitzt oder sonst was, dann fällt das Teil unweigerlich vom Himmel. Fertig. Aus. Und dass man nur 4 Rotoren nimmt, ist eigentlich unglaublich. Würde man 8 nehmen, ich habe es selbst oft genug erlebt, bei 8 Rotoren, wenn einer ausfällt, der Bediener merkt es in der Regel kaum, weil die Elektronik das einfach ausregelt und fertig. Das Ding landet und dann repariert man das Ding, Propeller oder sonst was, was auch immer kaputt ist und dann geht's weiter. Das ist also erstmal so für den Eingang. Dieser Quadrocopter, der da vorgestellt worden ist, dieses gelb angemalte Teil, das kann laut Hersteller nur 1200 Gramm transportieren. Es wurde zwar von mehr als dem Doppelten gesprochen, aber naja gut, übertreiben gehört wohl zum Geschäft. Dann wurde dieses Teil von zwei Bedienern geflogen. Das war die Auflage der Behörde, damit man das überhaupt machen konnte. So, das heißt also, die Technik war gar nicht so weit. Man kann gar keine 2,5 Kilo damit transportieren. War schon mal frech und dreist gelogen. Sicher ist das Ding so sicher, wie eben ein elektronisches, technisches Gerät sein kann. Aber mehr auch nicht.
Und wieso denn zwei Mann an dem Gerät?
Es mussten zwei da sein. Das war eine Auflage von der Behörde. Also es durfte nicht von einem geflogen werden, sondern es musste von zwei Bedienern geflogen werden.
Da haben wir wieder den Heizer auf der elektrischen Lokomotive, oder
wie? Na, ich vermute schon mal, dass der eine auf der einen Rheinseite, der andere auf der anderen stand. Weil man darf diese Dinger ja auch, aber da komme ich jetzt dazu.
Aber da musst du dich doch von verabschieden, dass da Leute rumstehen. Der kriegt seine GPS-Daten und dann läuft er alleine los.
Na, hervorragend. Und wie genau ist GPS?
Ja, das wird natürlich dann immer das unser neues, wie heißt das denn? Prometheus? Ne, wie heißt unser?
Galileo.
Unser neues, ja genau, Galileo, was ja so toll werden soll seit...
Ja, im Moment, also Genauigkeiten von 10 Metern kann man möglicherweise unter guten Bedingungen erreichen. Aber was nutzen mir denn bitteschön 10 Meter, wenn ich irgendwo so ein Ziel anfliege, wie es da gezeigt worden ist? Da haben sie irgendwie eine Plane hingelegt und haben dann Zielkreuz hingemalt und da haben sie das dann landen lassen. Das wäre auch noch mit einer Kamera und einer Steuerung möglich. Aber soll denn jeder, der ein Paket bekommt, jetzt so einen Teppich da draußen vor die Haustür legen? Aber es geht ja um andere Sachen. Es gibt in den Bundesländern ganz unterschiedliche Bestimmungen. Ich kann es hier von Rheinland-Pfalz sagen. Ich habe mit der Dame, die dafür zuständig ist, mehrfach telefoniert. Wir haben uns auch geschrieben, manchmal auch nicht besonders freundlich. Aber wir sind gut miteinander ausgekommen. Und also erstens. Jeder Aufstieg bedarf einer Genehmigung. Wenn ich das beantrage, kostet es natürlich Geld, aber dann muss ich nachweisen, wo will ich aufsteigen, wann will ich aufsteigen. Ich muss eine Genehmigung des Grundstückseigentümers, von dem ich aufsteigen will, wo ich drüber fliegen will, haben. Sind es öffentliche Straßen, müssen die möglicherweise gesperrt sein. Da muss die Ordnungsbehörde eingebunden sein. Dann muss natürlich die Gemeinde oder derjenige, dem die Straße gehört, die muss die Genehmigung dazu erteilt haben. Ich darf nicht über Tieren fliegen. Ich darf nicht über Menschen fliegen. Ich darf nicht höher als, ich glaube, 30 Meter fliegen. Und so weiter und so weiter. Das steht bei uns in den Bestimmungen, Verordnungen, Gesetzen und so weiter drin. Ich muss, wenn ich nicht mehr als ein paar Kilometer entfernt bin vom nächsten Flugplatz, muss ich das telefonisch da bei dem Flugplatz anmelden. Und lauter so ein Kram. Das ist die eine Sache. Das heißt also, dieser Behördenwahnsinn, den wir in Deutschland haben, der aber sicherlich auch irgendwo eine Berechtigung hat, der macht es gar nicht möglich, dass man so etwas bei uns durchführen kann. So, machen wir mal weiter. Was wäre denn, wenn der Gesetzgeber sagt, wir wollen das, ist ja nun mal die Post, die alte, und dann machen wir das so. Aber dann müssen da auch andere fliegen können. Da muss auch dieser Vereinigte Paketdienst fliegen können, UPS, da diese braunen Autos, und alle anderen und was es da noch so gibt. So, wer,
ja, die wollen ja auch,
wer soll denn die ganzen Kopter koordinieren? Gibt es da einen Zentralrechner, so ein Universalgehirn, oder müssen die sich alle miteinander untereinander verständigen? Was passiert mit Vögeln, wenn da irgendwo Tauben oder sonstige Tiere da sind, oder es kommen gerade die Enten oder die Kraniche ziehen? Was passiert dann, wenn da was passiert? Und dann kommt so ein Luftgefährt zu mir und liefert mir etwas, muss ich da vorher anrufen, rufen die mich vorher an, ob auch jemand zu Hause ist, was passiert in einem Hochhaus, klopft das ans Fenster, was passiert, wie wird denn nachgewiesen, dass ich das auch wirklich in Empfang genommen habe, sind da Kameras eingebaut, die das aufnehmen, wenn ich das übernehme, woher wissen die, wie ich aussehe, machen wir das mit Fingerabdruck oder wie machen wir das, die ganzen Probleme sind vollkommen ungewöhnlich. gelöst. Und es gibt so viele andere Probleme, die noch auftreten, die man gar nicht alle aufzählen kann. Es ist in Wirklichkeit so, dass hier einfach nur ein PR-Gag gemacht worden ist und die Presse ist darauf reingefallen. Das wird in den nächsten 5 Jahren nicht wahr werden und wahrscheinlich auch nicht in den nächsten 10 Jahren. Es ist ineffizient, es ist unsicher, jedenfalls in dem Maße, wenn man in bewohnte Gebiete ist, da wo irgendwo Kinder oder sonst was sind. Stell dir vor, so eine Drohne landet, da kommt ein Kind mit dem Fahrrad angepisst wie eine gesenkte Sau und die stoßen zusammen. Wer hat Schuld? Was passiert? Das kann und darf alles nicht so sein. Und dann überlegen wir mal andersherum. Wir haben in den letzten Sendungen schon öfter, jedenfalls ich, darüber gesprochen, wie weit die einige Autohersteller, nicht die größten, das sind ja auch die größten Schlafmützen meistens, einige Autohersteller in der Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen sind. Selbst Google ist da mit vorn dran. Und dann müssen wir doch mal überlegen, wenn diese Fahrzeuge im Verkehr zugelassen sind, wenn die sich wirklich sicher durch den Verkehr bewegen, und da stehen wir kurz davor, da wird mit Hochdruck daran gearbeitet, ist es nicht viel einfacher, so ein Auto alleine fahren zu lassen, eine Tour zu fahren und was weiß ich nicht alles, kann nicht der Bordrechner dann tatsächlich bei dem Kunden anrufen und sagen, du, ich bin in 5 Minuten, in 10 Minuten da, kann da nicht dann eine Tür und eine Klappe aufgehen, wie bei diesen Postbüchsen, wo man die Pakete auch abends noch abholen kann und ähnliches. Das ist doch alles viel besser, viel schöner, viel einfacher, viel effizienter. Und vor allen Dingen diese Technologie, wird mit Volldampf von vielen Herstellern entwickelt und der Gesetzgeber begleitet ein Einführungsverfahren, sodass wir also, na, ich schätze mal, in 2 Jahren sicherlich die ersten dieser Fahrzeuge vielleicht schon kaufen können. Wir alle. Aber nein, man macht einen blödsinnigen Werbegag, wo man 2 Bediener hat und lässt so einen Quadrocopter mit einem Karton, wo quasi nichts drin ist, fliegen und erzählt, wir können da 16 Kilometer weit 2,5 Kilo transportieren. Der kleinste Wind, wenn man um eine Hausecke irgendwo fährt, schmeißt das Ding runter und fertig ist es. Ach übrigens, autonomes Fliegen geht sowieso nicht, das ist verboten. Und wir dürfen auch nur auf Sicht fliegen. Also selbst wenn da gute Kameras drin sind und dicke Sender und ich habe so eine Displaybrille auf, darf ich nicht, selbst wenn ich es könnte. Da stehen zu viel dagegen. Ich finde es immer nur schade, dass die Menschen
Herr
so verarscht werden.
Ich kenne dich ja gar nicht mehr wieder. Das ist ja eine richtige, was ist das? Da war ja eine richtige Streitschrift, die du da verlesen
hast. Ich ärgere mich nur, dass die Menschen so verarscht werden, dass so etwas irgendwann möglich sein wird. Das ist ja wohl klar.
Was heißt denn verarscht werden? Das ist wirklich ein Pressegag gewesen und so muss man das auch halten. Die nächsten 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, du sagst 10 Jahre, 20 Jahre, weiß der Teufel, aber es muss ja irgendwo etwas passieren. Ihr könnt doch nicht alle immer auf die alten Vehikel da irgendwo zurückkommen, die viel Sprit brauchen und die da irgendwie, ja. Also ich finde schon ganz gut, dass man sich so Gedanken macht. Und es will ja keiner dir morgen das Paket nach Hause bringen. Wahrscheinlich wird es den Octo, den würdest du ja wahrscheinlich sowieso da, würdest du den da behalten und würdest ihn gar nicht mehr zurückfliegen lassen, damit du einen schönen Propeller hast. Ja, gut, okay, man kann es übertreiben. Aber
bringt man nicht nur jetzt die positiven, mögliche positive Aspekte, die nicht durchdacht sind, in die Öffentlichkeit, weil diese Fluggeräte müssen ja nun mit Kameras bestückt sein. Diese Kameras können natürlich nicht per Funk angebunden sein irgendwo.
Die sind auch schwer.
Aber es gibt ja eine Zweit- und eine Drittnutzung von solchen Sachen. Wenn die nun mal durch die Gegend fliegen und Pakete bringen, irgendwo über Mauern gucken, in Fenster reingucken, in Grundstücke, in Hinterhöfe oder sonst wo, die werden ja von außen, haben die ja einen Zugang. Die haben ja wahrscheinlich ein GSM-Modul oder sonst was, weil anders hat man ja keinen Zugriff darauf. Und wer hat Zugriff auf unsere Funktelefone? Der große Bruder? NSA. Der ehemalige Bruder. NSA. Mittlerweile ist es ja nun...
Gib mal acht. Ich hab als Jugendlicher war ich verpicht auf technische Innovationen. Die technischen Innovationen kamen sehr, sehr spärlich zu uns aufs Dorf. Da war einmal der Quelle-Katalog und der Neckermann-Katalog. Die hatten dann so ein paar Highlights da irgendwo drin, wo man gucken konnte, mein Gott, das gibt es da. Man kam aber nie dran, weil man auf dem Dorf war. So, und da wurde uns auch mit einer Zeitschrift, die hieß Hobby, die habe ich verschlungen, die habe ich mehrmals gelesen. Und in diesem Hobby waren immer solche Zukunftsprojekte drin. Das sind mit einem atomgetriebenen Rucksack. Da guckte oben ein kleiner Propeller raus. Und dieser Propeller machte brumm, brumm, brumm. Und fast alle Menschen sind da geflogen. Die sind mit dem kleinen Propeller, alle 20 Jahre kam da ein neues Uranstäblein da rein und dann ging es weiter. Da sind die wieder geflogen und schum, schum. Und ich als junger, unverbildeter Mensch, ich dachte, mein Gott, das ist Zukunft. Das ist toll, da fliegst du ja auch damit, weil das alle flogen damit. So, und diese Sache mit der Drohne ist vielleicht auch so ein bisschen sowas, ne? Also aus dem Fliegen mit dem Atomroboter ist nicht viel geworden. Oder fliegst du damit?
Ne? Natürlich, jeden Abend nach Hause, von der Arbeit nach Hause und zurück. Was ich nur sagen wollte, das ist, glaubt nicht alles das, was man euch zeigt, selbst wenn es im Fernsehen ist. Es ist Quark, das meiste jedenfalls. Und diese Geschichte mit den Drohnen da ist der größte Quark, den wir vergangenes Jahr im Dezember erlebt haben. Fertig.
Ja. Wir haben ja noch...
Ich glaube, das hat auch...
Wir haben ja noch die dunkle Jahreszeit. Ich meine, die Tage werden jetzt langsam wieder länger, aber es wird abends zu früh dunkel und morgens zu spät hell. Wenn man jetzt so durch die Gegend joggt und durch den Park läuft oder noch schlimmer über die Straßen läuft, ist man ja auch eventuell nicht so gut zu sehen. Da hat ein Start-up in den USA, die Firma Aerogear, eine tolle Idee. Die nennen das Ganze FOSS und das ist im Prinzip eine LED-Beleuchtung auf der Jacke, auf dem T-Shirt, egal wo man will. Die blinken nicht nur, sondern das sind, Grafik kann man es nicht nennen. Die haben 32x8 Pixel oder 32x16 Pixel, wiegen allerdings nur 30 Gramm. Damit leuchtet man denn selber, man kann auch denn Nachrichten drauf schreiben oder Grafiken drauf machen, man kann irgendwas zur Musik dazu machen oder man kann hinten noch, Follow Me oder sowas draufschreiben und damit durch die Gegend laufen. Und so wird eben das Leben ein ganz klein bisschen sicherer, wenn man in dieser Jahreszeit durch die Vorstädte und über die Autobahn läuft. Na gut, Autobahn darf man nicht laufen.
Ja. Also erstens leuchte ich selbst und zweitens habe ich so Hemden seit Jahren bei mir im Schrank liegen und finde die doof.
Das ist also, man sieht auch viele Hundebesitzer jetzt mit blinkenden LEDs.
Ich habe da so Dinger, da ist Uhrzeit drauf oder wird die Feldstärke vom Telefon angezeigt und lautes und Kram, aber...
Ja, Uhrzeit ist doch toll, Mensch. Läuft so als neue... Uhrzeit durch Schmerz.
Ja, als Standuhr wäre das ja noch was, aber das ist ja dann eine Gehuhr oder.
Nee, du brauchst doch keine Standuhr.
Wenn ich aus der Kneipe komme, dann kann ich damit eine Pendeluhr simulieren.
Nee, aber das wäre doch ideal, wenn du das da zeigen würdest. Die wahrscheinlich auf der Kirche, die Uhr, die geht nicht mehr.
Doch.
Oder?
Natürlich.
Doch, die geht auch noch. Also die würde dir ja viel Konkurrenz machen. Und du läufst abends da die ganzen kleinen Wege ab und hast hinten die Uhrzeit.
Und klingelt an jeder Haustür und sagt, guck mal, wie spät es ist. Ja?
Die würden sich an dich gewöhnen. Ich glaube das schon.
Du kannst...
Geh mal raus, guck mal, wie viel Uhr wir haben. Da gleich kommt der Rudolf.
Guck mal, was die Stunde geschlagen hat.
Ja, genau. Heinz, was meinst du denn? Sollen wir den laufen lassen da?
Wen? Den Rudolf.
Den Rudolf.
Ja, klar. Wenn er will, darf er gerne.
Der will
und wenn er so ein Ding dann hat, ist er auch im Dunkeln sicher. Und ja. ist doch lustiger, hinten eine Schrift drauf zu haben, als wenn man nur einfach blinkende Lämpchen hat.
Ja klar. klar, sowas könnte ich mir anmachen, weil ich habe nicht mehr als blinkende Dinger. Blinkende Lämpchen. Die Weihnachtsbeleuchtung könnte ich umbauen.
Ja, die brauchst du jetzt ja erst zum nächsten Jahresende wieder.
Ja, wenn du rennst, kannst du ja auch als Rentier gehen.
Ja, Rudolfs Red-Nosed-Rentier. Ja, das war jetzt wieder Hochkonjunktion, ja, genau. Oder?
Das ist meine Hauptarbeitszeit.
Konjunktur, meinte ich. Ja, hast du doch jetzt wieder, ne? Rudolfs Red-Nosed-Rentier. Fand ich immer schon gut.
Ihr habt doch alle schon mal von Bitcoins gehört und wir haben auch schon drüber gesprochen, dass diese unabhängige Währung immer mehr als Zahlungsmittel anerkannt wird. Dass also auch Leute wie eBay planen, die oder PayPal eben planen, das als normale Währung zu akzeptieren. Gut, es ist ein bisschen problematisch mit der Währung. Sie ist ja abhängig von Angebot und Nachfrage, also wie ein Aktienkurs quasi, kann sich der Wert eines Bitcoin an einem Tag um N% nach oben oder unten verändern. Trotzdem, nicht nur die kriminellen Organisationen, also die versuchen Rauschgift zu verkaufen, setzen auf Bitcoin, sondern auch immer mehr seriöse Leute. Das bringt natürlich auch den großen Nachteil mit sich, dass auch Kriminelle das immer interessanter finden und versuchen mit illegalen Mitteln an diese Datensätze, denn mehr ist eine Bitcoin ja nicht, an diese Datensätze zu gelangen. Es gab auch im Ende vorigen Jahres gezielte Angriffe auf die bitcointalk.org Domäne. Das ist so ein Forum, in dem sich Bitcoin interessierte und Anwender, also Besitzer von Bitcoins, austauschen. Und man versucht hat eben private Daten, Passwörter oder sowas über dieses Forum herauszukriegen. Das war so eine Man-in-the-Middle-Attack. Man hat also den DNS-Server umgebogen, hat die einkommenden Datenströme mitgeschnitten und dann an den eigentlichen Empfänger weitergeleitet. Was macht man aber jetzt dagegen, wenn man jetzt wirklich mit Bitcoin arbeiten will? Ich meine, man kann es natürlich so machen wie China. China hat einfach den Banken den Handel mit Bitcoins verboten. Damit haben die eine klare Linie. Die neigen ja dazu, wenn sie irgendwo eine Unsicherheit sehen, das regulatorisch zu regeln. Aber man kann... Ja, das wird einfach von oben reglementiert. Das wäre jetzt richtig gewesen. Also was kann man machen, um Bitcoins sicher aufzubewahren? Also das erste wäre natürlich, die Kaspersky-Leute haben da mal ein paar Punkte zusammengestellt. Man soll auf vertrauenswürdige Dienstleister setzen. Und zwar, dass die nicht von irgendwo verwaltet werden, sondern dass man da wirklich einen vertrauenswürdigen Online-Service oder Bankdienstleister hat, der einem diese virtuelle Währung verwaltet. Dann gibt's natürlich Bitcoin-Clients, also mit denen man die Bitcoins verwalten kann oder auch generieren kann. Da gibt's dann zum Beispiel Electrum oder Armory, das sind Open-Source-Produkte, auf die kann man setzen. Andere Sachen sollte man ein bisschen vorsichtig sein eventuell. Und man soll natürlich seine Wallets mit, also diese elektronischen Geldbörsen, mit einem sicheren Passwort schützen. Dann ist noch eine Frage, wenn man seine Bitcoins, die hat man ja in der Regel irgendwo im Internet gelagert, damit man von überall drauf zugreifen kann, auf sein Portemonnaie. Die Sicherheitsexperten sagen, lager das Zeug auch nochmal offline. Denn was passiert, wenn dir der Internetprovider nicht erreichbar ist, du an dein Geld nicht mehr rankommst, oder wenn irgendetwas passiert damit, damit du das auch nochmal sicher hast auf deinem eigenen Computer und der sollte auch an einem sicheren Ort untergebracht sein. Dass man sichere, starke Passwörter verwendet, ist klar. Passwörter sollen so komplex wie möglich sein. Es gibt ja verschiedene Verfahren. Entweder man nimmt sowas wie Passwortgeneratoren, wie von TrueCrypt oder sowas. Oder es gibt ja die Sache mit den Sätzen. Also man sucht sich einen Satz aus, den kann man auch an die Wand hängen, nimmt dann den ersten oder zweiten Buchstaben jedes Wortes. Da braucht man es nicht auswendig zu lernen. Und Wortkombinationen kann man einfacher lernen als Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichenkombinationen. Wenn man jetzt diese Wallets offline lagert, Dann, sagte ich es eben schon mal, sollte man den Rechner vielleicht nicht auf dem Schreibtisch stehen lassen, wo die Platte, auf denen die gelagert ist, sondern die müssen genau wie richtiges Geld an einem sicheren Ort sein. Denn man legt sein Portemonnaie ja auch nicht draußen auf die Parkbank oder auf die Fensterbank, sodass es jeder sehen kann, sondern man versucht, die an einem sicheren Ort zu bewahren, einem Safe oder sonst irgendwas. Ja, und was man natürlich machen soll, wie von jedem Datensatz, der einem wichtig ist, man sollte Backups erstellen. Denn was passiert, wenn ich jetzt mein Wallet auf einer Festplatte habe und die Festplatte geht kaputt? Dann ist mein Geld weg. Es ist ja voriges Jahr auch passiert, dass einer, der ganz in den Anfängen der Bitcoins dabei war, einige generiert hatte und hat dann seine Festplatte weggeschmissen. Und als die dann schon im Müll war, fiel ihm ein, ach Gott, da sind ja noch Bitcoins drauf, das waren fast 1 Million Euro, die er weggeschmissen hat aus Versehen. Also wenn man sich mit sowas macht...
7000 Bitcoins.
Ja. Und wenn man sowas hat, dann sollte man natürlich auch eine Sicherungskopie davon haben und die Sachen sicher aufbewahren und nicht einfach nur wegschmeißen. Wenn man sie wegschmeißt, dann sagen Sie bitte uns Bescheid, wir kümmern uns darum, denn wir können auch Bitcoins brauchen.
Also ich dachte, sicher entsorgen. Aber vielleicht sollten wir auch mal einen Blick darauf werfen, was Mitte Dezember die EBA, die Europäische Bankenaufsicht, gesagt hat. Die hat nämlich ausdrücklich gewarnt vor Bitcoin und ähnlichen Internetwährungen. Sie meinten nämlich, dass da wirklich Geldverlust droht. Nicht nur durch die Schwankungen, die starken Schwankungen im Kurs, sondern auch durch andere Sachen. Es könnte zum Beispiel sein, dass irgendwelche dieser Handelsplätze, wo Bitcoin gehandelt werden, in kriminelle Geschäfte verstrickt ist und von den Behörden dicht gemacht werden. Auch dann sind meine Bitcoin, die da lagern, einfach weg. Fertig. Aus. Weiterhin sagt die EBA auch, dass die Transaktionen ja wegen der weitgehenden Anonymität immer öfter von Kriminellen, wie du eben schon sagtest, missbraucht werden für Geldwäsche und ähnliche Sachen. So.
Ja, es gibt ja diesen Sheep Market, der ist der bekannteste, der für Drogenhandelsplatz ist.
Und man sollte auch wirklich die Steuergesetze des Landes berücksichtigen und das nicht so als Schwarzgeldbunker verwenden. Also man macht sich da ernsthafte, noch viel tiefer gehende Gedanken darüber, wie man von staatlicher Seite gegen diese Bitcoin vorgehen, hätte ich ja fast gesagt, nein, wie man die Bürger von staatlicher Seite schützen kann, dass sie eben nicht selbst damit Schwarzgeld verstecken und auch nicht selbst in kriminelle Machenschaften verstrickt werden. Da man aber offensichtlich da nicht so richtig dahinter kommt oder da rankommt, verpackt man das in eine Warnung und sagt, wie gut die EU eben ist, dass sie jetzt für die Bürger wieder aufpasst und sie warnt. Also es tut sich etwas. Bitcoin ist nicht mehr irgendetwas, was am Rande passiert, so nebensächlich passiert, sondern Bitcoin ist etwas, was mittlerweile in den Fokus unserer europäischen Bankenaufsicht gewandert ist und denen natürlich ein Dorn im Auge ist. Denn da könnte nun Geld rumliegen, wo sie keinen Zugriff und keine Übersicht mehr drüber haben.
Ich frage mich jetzt, was ist mit meinem Raspberry Pi, den ich mir besorgt habe? Damit wollte ich mit sogenannten Bitcoin Miners, das ist so ein USB-Teil, steckt man rein und die machen nichts anderes als Bitcoins zu errechnen. Ich habe ja keine Ahnung davon. Und da wollte ich mir auch ein paar Bitcoins errechnen lassen. Aber mein Raspberry Pi, der will nicht. Gibt es da auch Viren schon dafür, dass der nicht hochkommt irgendwie? Ich könnte das nicht zum Laufen.
Ich kenne keine Viren dafür.
Heinz, gibt's Viren? Nein. Rudolf, gibt's Viren?
Nein. Du kannst in dem Status, in dem du jetzt bist mit dem Raspberry, kannst du noch keine Viren einhandeln, weil der einfach noch nicht läuft.
Ja. Na gut, okay. Ich habe einen zweiten bestellt. Wenn der auch nicht läuft, dann gehen beide zurück.
Du musst mal schauen, dass du das richtige Kabel hast, dass du von HDMI auf DVI kommst. Dann kannst du dann jeden normalen Monitor anschließen. Und dann bist du sicherlich überrascht, dass da wirklich was zu sehen ist.
Moment mal, wenn der hat doch einen Videoausgang. Du kannst doch einen normalen Videomonitor nehmen.
Ja, ich habe noch nichts gesehen. Ich habe HDMI, ich habe einen Fernseher, der kann HDMI, ich habe einen Computer, der kann HDMI-Ingang, Monitor und kann Ausgang.
Brauchst du nur noch einen Helfer.
Also alle, die...
Nur noch einen Helfer, der Ahnung hat.
Alle, die ich da reinstecke, es ist nichts zu machen.
Ja, von der Leitung macht er das auch nicht.
Ein Virus.
Schließ mal...
Ein Virus.
Quatsch. Schließ mal einen normalen Videomonitor an, guck dir das Bild an. Dann musst du natürlich nur umschalten auf HDMI, sonst kommt da gar nichts raus. Außerdem müssen wir jetzt den Daumen nach oben tun, den Thomas Ritter grüßen. Unsere Zuhörer bitten, ab und zu mal in den Shop hineinzugucken.
Und wenn ich ein paar Bitcoins erarbeitet habe, kaufe ich den Computer Club 2.
Ich bin mein Leben lang unkäuflich gewesen. Bis dann und tschüss.
Und tschüss.
Ja, und Ziegezeit.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.